Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Diese Podcast-Folge ist in Kooperation mit der FNR, der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, entstanden. Seit Anfang 2021 ist die FNR im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ihr kennt das, BMEL, für die Themen Moorbodenschutz und Torfminderung zuständig. Klimawirksame Maßnahmen in diesem Bereich sind Teil des Klimaschutzpakets der Bundesregierung. Die FNR ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beauftragt worden, Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Modell- und Demonstrationsvorhaben zum Moorbodenschutz als Projektträger zu betreuen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, ihr lieben Hörer, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mich auf den Weg gemacht nach Kremmen. Ich saß gerade 3,5 Stunden im Auto mit Sonnenbrille auf der Nase, bin von Hannover nach Kremmen gefahren und tatsächlich heißt der Hof hier Moorhof. Das passt sehr gut zum Thema, denn wir sprechen heute über Moorschutz und auch über das Thema Wiedervernässung. Ich bin zu Gast bei Sebastian. Sag einmal Huhu.
Huhu.
Ich freue mich gleich, dass er sich ein bisschen genauer vorstellen wird. Ich möchte natürlich wissen, was hat er hier für einen Betrieb? Wie arbeitet er hier mit seinen Flächen? Er hat ja vor allem wiederbewässerte Moorflächen. Und ich möchte wissen, wie sich das ergeben hat und welche Vision er damit hat. Ich hoffe, ihr interessiert euch genauso für das Thema. Ich würde jetzt einfach mal reinspringen mit meinen typischen 3 kurzen Einstiegsfragen und möchte von dir, Sebastian, wissen, lieber Ackerbau oder Viehhaltung?
Viehhaltung.
Warum? Weil das irgendwie...
Weil zum einen ich keinen Acker habe, sondern nur reines Grünland und ich eigentlich immer schon, wenn dann mit Tieren groß geworden bin, also da auch mehr Bezug zu habe und sie besser hier ins Moor passen als Ackerbau.
Ja, welches Vieh habt ihr denn?
Wir haben im Moment 56 Wasserbüffel, noch 2 Rinder, also wir hatten früher auch über 100 Mutterkühe hier zu laufen, jetzt sind wir auf Wasserbüffel umgestiegen und da sind noch 2 von übrig geblieben, die dürfen hier so lange bleiben, wie sie sind.
Wie alt werden die?
Keine Ahnung, also hier die eine ist von einer Kuh, das war unsere älteste, die war glaube ich 18 oder so.
Jawohl.
Und das ist die Tochter dann davon, die darf auch hier bleiben. Also das.
Oh, schön. Handwerklich arbeiten oder wegdelegieren?
Also das kann ich mir nicht so viel aussuchen. Dadurch, dass wir als Familienbetrieb müssen wir immer handwerklich arbeiten.
Ja.
Also man ist nicht nur Landwirt, man ist Elektriker, Klempner, Maurermeister, alles.
Jawohl. Liegt dir sowas?
Bestimmte Sachen ja, bestimmte Sachen weniger, weil man es nicht so oft macht, sag ich mal. Also so Elektronik und Landmaschinentechnik oder das ist alles kein Problem, aber sag mal so Mauern und so, da muss ich immer ein bisschen üben.
Frühling oder Herbst?
Frühling.
Weil da das Leben wieder losgeht?
Genau, das ist so hier mit auch so die schönste Zeit, wenn es so wieder losgeht, weil man hat ja über den Winter, ist ja vor allem so Moor, ist ja alles doch so ein bisschen trister, ein bisschen dunkler, bisschen alles viel, viel grau und braun und wenn dann im Frühjahr dann alles wieder anfängt zu wachsen, alles grün zu werden, dann sieht es doch alles wieder harmonischer aus, sag ich mal. Das ist dann wieder so schöner und man hat wieder mehr Lust auch auf draußen.
Ich glaube, ich würde heute zum ersten Mal antworten Herbst, weil ich, also heute ist einfach so ein Paradeherbsttag, so die Blätter so golden, die Sonne blinzelt so durch das Laub und irgendwie habe ich immer so nach dem Sommer das Gefühl, fuck, jetzt ist Weihnachten, jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit und irgendwie ist dieser Herbst nochmal so, hey, stopp, es wird noch alles gar nicht so dunkel, wir haben noch ein bisschen eine goldene Zeit, deswegen für mich.
Ja, das stimmt, also heute ist wirklich sehr, sehr schön, aber die Tage davor waren manchmal schon, wo man dann so weiß, oh, jetzt wird's wieder finster.
Ja, das stimmt, vor allem morgens. Ja, Sebastian, stell dich doch einmal gerne vor und stell auch deinen Betrieb vor und erzähl uns, wie du mit der Landwirtschaft verbunden bist.
Genau, also mein Name ist Sebastian Petri, ich bin 40 Jahre alt. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Familie, das heißt also mit meiner Frau, meinem Sohn, meiner Mutter, wir bewirtschaften zusammen 280 Hektar reines Niedermoor, Grünland im Moment und... Ja, das ist...
Wie viel Hektar?
280.
Das ist aber ganz schön viel, oder?
Also für unsere Verhältnisse hier nicht. Oh. Also unsere Flächennachbarn sind alle weit jenseits der 1000.
Okay, aber man kann das noch als Haupterwerb machen?
Ja, wir sind Haupterwerbslandwirte, sage ich mal. Deswegen müssen wir auch schon aber in die Größenordnung gehen, weil ansonsten wird es schon schwierig oder man hat eben irgendwelche Nischenprodukte, die man sehr gut platzieren kann, was bei uns jetzt nicht so der Fall ist, auch wegen der ganzen Moorumstellung. Deswegen ist da die Fläche schon im Moment doch recht wichtig, sage ich mal.
Okay, und dann habt ihr noch die Büffel.
Genau, wir haben unsere Büffelherde, die haben wir auch schon relativ lange, ich weiß gar nicht, 2012 oder 2013, da haben wir die ersten parallel zu unseren Mutterkühen dazugeholt, um zu schauen, wie das funktioniert. Und die Tiere liefen eben wesentlich besser. Also die liefen eben immer parallel auf den gleichen Weiden, ne? Also die haben sich auch nicht gestört aneinander. Aber man hat eben gemerkt, dass die Wasserbüffel also mit den Grünlandbeständen und auch mit der Feuchtigkeit vor allen Dingen eben wesentlich besser zurechtkommen. Und als dann der Punkt kam, dass wir also die Möglichkeit hatten, doch den Wasserstand hier noch wesentlich anzuheben, war einfach zu merken, dass das für Mutterkühe nicht mehr der passende Standort ist.
Okay, ich werde da bestimmt später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber vielleicht kannst du uns erst einmal ein bisschen abholen und uns erzählen, warum hast du denn deine trockengelegten Moorflächen, da kannst du mich auch gerne korrigieren, ich weiß gar nicht, ob sie vorher wirklich mal trockengelegt waren, warum hast du sie denn wieder vernässt?
Das hat so zum einen was damit zu tun, dass ich eine ganze Zeit lang nicht hier war. Und als man dann wiederkam, hat man doch eine massive Veränderung gesehen, die einem vorher vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, weil man sieht es eben jeden Tag und da fallen eben so kleinere Veränderungen gar nicht so sehr auf. Und natürlich auch im Vorfeld auch ein bisschen Unwissenheit, alles was so dazu kommt. Und wenn man denn das sieht, dass man die Moorflächen hat und wir hatten dann noch die Jahre, die auch sehr trocken waren und man sieht, wie sich das verändert und sagt so, das stimmt irgendwas nicht.
Also vorher war das, waren diese, wir reden jetzt immer von diesen 280 Hektar oder von euren Flächen, waren das auch schon Grünflächen?
Genau, wir hatten schon immer nur Grünland. Als meine Eltern damit angefangen haben, war es hier wesentlich nasser. Also das war das hier von Grund aus, also da hat keiner so großartig was zugetan. Da war einfach hier generell viel mehr Wasser da, ne? Also
Okay.
da konnte man auch, ich sage mal, das klassische Beispiel war immer, man konnte im Winter hier auf den ganzen Feldern Schlittschuh laufen,
Ja,
ne?
okay,
So, also
ja.
das war kein Problem. Also hier war immer Wasser da. So. Und das wurde eben über die Zeit eben kontinuierlich eben immer weniger. Und es erfolgte ja auch kein Wasserrückhalt in dem Sinne durch die öffentliche Hand. Ne, sondern hier wurde Wasser abgeleitet. Das war eben so, Wasser wurde abgeleitet. Meine Mutter hatte aber dazu damals schon in ihrer Meisterarbeit, meine Mutter war die erste Meisterin nach der Wende, und sie hatte da schon in ihrer Meisterarbeit da das angekreidet, dass also diese Trockenbewirtschaftung hier im Endeffekt für die Flächen nicht so das Beste wäre. Wurde dafür auch sehr stark kritisiert, weil damals eben die allgemeine Meinung war, Moor muss trocken und ne, das muss so. So, und meine Eltern haben dann aber auch schon so Mitte der 90er, muss das ungefähr irgendwann gewesen sein, Flächen vom Naturschutz mit übernommen zur Bewirtschaftung. Die durften voll angestaut werden, ne, weil die Naturschutzbehörden, die hatten ein Wasserrecht.
Ja.
Und da wurde dann der Wasserstand massiv angehoben. Und da haben meine Eltern im Endeffekt auch schon drauf gewirtschaftet unter den Bedingungen wie heute, nur eben, dass es eben nicht so viel Technik gab, wie man da sich darauf anpassen konnte. Also musste man das anders machen. Und aber einen ganzen Teil der Flächen, die sonst waren, wo man kein Wasserrecht hatte, waren eben wie bisher, ne? Also das Wasser, was von oben kam, kam irgendwie und lief irgendwie wieder ab. So, und dann wurde es aber immer trockener, immer weniger Niederschläge. Also Brandenburg ist ja nun sowieso eines der niederschlagärmsten Bundesländer. Ja, also denn da hat man das gesehen, dass das also den Mooren überhaupt nicht gut getan hat, diese trockenen Jahre und vor allem auch dieses stark wechselfeuchte. Also im Winter kam dann noch wieder ein bisschen Wasser und im Sommer eben massive Abfälle vom Wasserspiegel. Das mag ja so ein Moorkörper so gleich gar nicht. So, da war das eindeutig dann zu sehen. Und wie gesagt, und dann gab es auf einmal 2015 in Brandenburg die Möglichkeit, an Wasserrecht zu gelangen als Landwirt und das relativ einfach. Und damit war dann der Startschuss gegeben, dass wir zugesehen haben, dass wir alle Flächen irgendwie in dieses Programm, also das nannte sich damals Moorschutz.
Was heißt genau Wasserrecht? Also, dass ihr dann Zugang zu Wasser habt?
Nein, also es ist schon so, dass auch wenn ich Wasser, was also Niederschlagswasser zurückhalten will in den Gräben, also was im Endeffekt einfach von oben fällt, in den Graben läuft, dass ich da das schon anstaue.
Ah, okay.
Dafür brauche ich schon Wasserrecht. Ich darf nicht einfach meine Gräben verschließen und sagen, nee, das Wasser das bleibt jetzt hier.
Das ist bei mir gelandet, das halte ich jetzt hier auf. Okay.
Genau, ja. Sondern sobald das irgendwie Kontakt zu Gewässern zweiter, dritter Ordnung hat, muss man dafür ein Wasserrecht beantragen. Und ja, das war eben vorher kaum denkbar. Also es war wahnsinnig kompliziert. Weil man musste eben unheimlich viel ausfüllen und das hätte man als normaler Landwirt überhaupt nicht machen können.
Okay. So. Und dann habt ihr, also als du dann das Wasserrecht hattest, angefangen, das Wasser zu sammeln? Und wie hat sich dann die Form der Landwirtschaft verändert?
Eigentlich nicht wirklich. Okay. Also dadurch, dass ein Großteil unserer Flächen eben schon durch diese Naturschutzbereich liegen und diese schon immer sehr, sehr nass waren. Mhm. Und wir eigentlich vor allen Dingen auch meine Eltern eben aus den Jahren davor, wo es hier eigentlich auch immer nass war, sich darauf eingestellt haben, waren die trockenen Jahre eher so, man braucht sich ja gar nicht so, also die Technik, die war ja da, wurde jetzt nicht weit angepasst und die für feucht geht natürlich auch, wenn es trocken ist, mhm. aber deswegen war an sich unsere Technikanpassung denn nicht mehr wirklich anders.
Okay, weil ich mich gerade frage, wie der Prozess der Wiedervernässung aussah, kann ich mir jetzt ein Vorher- und ein Nachherbild vorstellen oder nimmt sich das gar nicht so viel?
Doch, also ich sage mal, ich habe dann eine Fläche, sage ich mal, wo ich jetzt keine Wasserregulation mache oder keinen Wasserrückhalt drauf mache. Mhm. Da bin ich dann im Sommer, was weiß ich, bei 70, 80 Zentimeter Wasserstand unter Flur, 1 Meter unter Flur. Also ich habe einen ganz trockenen Boden so, ne? Da mhm. ist jetzt nichts, der ist fest, der ist auch aufgrund der Sackung oder aufgrund des fehlenden Wassers zwischen den Kapillaren sackt das zusammen. Ich habe also einen ganz harten Boden, wo ich mir eigentlich keine Gedanken drüber machen muss. So. Und auf Moorflächen, also auf angestauten Moorflächen, da habe ich jetzt vor allen Dingen im Winter, also das ist bei uns so, das ist in anderen Regionen ist es eben anders, aber bei uns ist so, wir leben rein ausschließlich von den Niederschlägen aus Herbst, Winter, Frühjahr. Mhm. Das halten wir zu zurück und dann überstauen wir unsere Flächen teilweise 60, 70 Zentimeter über Flur.
Ne? Wow.
Ne? Also, ja. Also da haben wir dann Seenflächen in dem Sinne und davon zehren wir dann über das gesamte Jahr. Also, und dann da wird der Boden natürlich, es wird alles weicher, ist ja ganz klar, weil ich habe Staunässe oben drüber. Ich habe auch bestimmte Bereiche, wo sich immer was anflutet, weil ich habe ja auch Windbewegung. Also die Flächen sehen schon ganz anders aus und auch vom Grünland her, das ändert sich da über die Zeit auch, ich sag mal so nach 8 Jahren wieder vernässter Fläche, ist da schon ein anderer Grünlandbestand, als es vorher war.
Okay, ich glaube, wenn man damit gar nichts zu tun hat, dann fragt man sich immer, wie kann man davon leben, wie lohnt sich das alles wirtschaftlich, falls man sowas fragen darf.
Ja, die Frage ist absolut berechtigt und die muss sich auch jeder stellen und das ist, glaube ich, können wir später noch was zu sagen, die Wirtschaftlichkeit ist das A und O. Wir leben jetzt zum größten Teil auch von den Flächenprämien, weil wir in Brandenburg für die Wiedervernässung Geld kriegen. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein riesenhafter Vorvorteil, sonst könnte man, glaube ich, einen ganzen Teil nicht tun.
Ja.
Das nächste ist eben die Futterproduktion, also wir produzieren qualitativ sehr hochwertiges Pferdefutter für den Großraum Berlin.
Ah ja, ja.
Und das nächste, unser drittes Standbein ist eben Dienstleistung. Also dadurch, dass wir eben hochspezialisierte Technik für die Feuchtwiesenbewirtschaftung haben und auch die entsprechende Erfahrung, sage ich mal, mit Großflächenfeuchtbewirtschaftung, machen wir eben Lohnarbeit.
Okay, und was ist mit den Wasserbüffeln?
Ach ja,
genau. Die sind nur zum Angucken?
Ja, also die Wasserbüffel, wir haben sie sehr, sehr gerne und sie passen auch sehr gut hier ins Bild.
Wir haben ja schon gehört, am Anfang hast du ja auch gesagt, Viehhaltung anstatt Ackerbau.
Genau. Und das war auch immer so die Problematik, die nur ist, dass also das Geld verdienen mit den Wasserbüffeln sehr schwer ist. Also das muss man einfach sagen, sie passen super rein, sie vertragen das Futter viel besser, also die sauergierigen Eser, die fressen alles auf, die haben keine Probleme mit Parasiten, die haben keine Probleme mit der Feuchtigkeit, die Kalben, super, ist alle, also wir sagen eigentlich für den Standort fast das ideale Tier, sage ich mal so. Mhm. Jetzt muss man damit nur noch schaffen, Geld zu verdienen.
Ja, und ich denke da irgendwie an Büffelmozzarella oder an, weiß ich nicht, gibt's genau. auch Fleisch?
Wir haben uns jetzt eher so im Bereich Fleisch so, weil ich das Melken ist auch, also ich habe mir das an ein, zwei Stellen angeguckt, das ist auch jetzt nicht das Einfachste. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe...
Warum nicht einfach?
Weil
die Logistik dahinter?
Weil die Tiere sehr personenbezogen sind. Also es ist nicht so wie bei einem Rind, sage ich mal, dem das, sag mal, fast egal ist, was für ein Melker da unten steht. So ein Wasserbüffel lässt sich nicht von jedem anfassen. Also da sind die Büffel doch sehr, sehr eigen.
Okay, so, da kannst du quasi nicht wegdelegieren. Dann musst du wieder auch schon nochmal das
Genau, da müsste man das alles machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genug gemolken in meinem Leben, als dass ich da jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nicht so der Fan bin, dass ich das jetzt jeden Tag machen wollen würde. Jetzt noch vor allen Dingen so bei Tieren, wo es jetzt nicht ganz so einfach ist. So,
ja, verstehe.
In der Hinsicht. Und man müsste das mit dem Weidemelkstand machen, also weil wir dürfen hier nichts bauen. Also wir besitzen auch keinen Stall und nichts, weil hier nichts gebaut werden darf im Außenbereich im Moor. Ne? Also das heißt, man müsste das auch alles irgendwie mit Weidemelkständen machen. Und dann, wenn es im Winter ist, alles nass und alles feucht hier, das ist... war mir zu kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das, was wir können. Das ist Fleischproduktion. Ne? Das hatten wir vorher mit den Mutterhühnern eigentlich auch immer gemacht. Das funktioniert auch sehr gut. Also die Tiere haben Top-Zunahmen, ohne jegliches Zufüttern von Kraftfutter. Die kriegen nur Wiese, Heu und Mineralstoff. So, das war's. Und wir haben eben trotzdem nach 3 Jahren, also klar, normaler Mutterkuhbulle geht nach 18 Monate an Haken, so ein Wasserbüffel, der braucht eben so knappe 3 Jahre.
Ach, krass.
Aber dann wiegt der auch 800 Kilo, ne? Und hat auch eine recht gute Schlachtausbeute. Aber die Schwierigkeit ist eben, wir haben keine Schlachthöfe, die die Tiere annehmen. Aber jetzt im Moment sind die Tiere im Endeffekt reine Landschaftspflege und wenn wir eben selber eben Hunger haben, dann wird eins aufgegessen.
Ja. Sehr gut. Okay, du merkst, ich finde alles wahnsinnig interessant. Ich könnte dir jetzt schon da wieder ewig zuhören, aber wir wollen ja über die Moore sprechen. Und für mich wäre jetzt interessant, was braucht man denn für Technik? Welche habt ihr euch da angeschafft und war das alles generell teuer?
Also wenn man jetzt da, sage ich mal, in richtig, richtig feuchte Gebiete geht, sage ich mal, da haben wir jetzt 2 Moorraupen zuzulaufen. Also das sind umgebaute Pistenraupen in dem Sinne. Wir haben eine, die haben wir selber umgebaut. Die haben wir aus einer Konkursmasse rausgekauft.
Wie nennt man die?
Moorraupe.
Moorraupe.
Eine, okay. Eine Moorraupe, genau.
Ja.
Und wir haben eigentlich fast alles vorher mit Radschleppern. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wir haben eigentlich vorher alles mit leichteren, kleinen Radschleppern gemacht, mit breiten Reifen drauf.
Ja.
Also, weil das war das, was man so vom Händler bekommen hat. Ne? Also man konnte sogar so konnte sagen, gut, ich will den Traktor haben, wie schwer ist der? Okay, was kriegen wir da für Reifen drauf? Und dann machen wir zweimal.
So. Mach mal so, dass wir nicht untergehen.
So, und das und genauso mit allen Anbaugeräten. Ne? Also nicht so groß, nicht so schwer. Immer geguckt, wo ist was Leichtes, wo kriegt man eben richtig dicke Räder drauf. Zur Not auch Zwillingsbereifung. Und das ging eigentlich immer so. Aber es gab dann auch schon irgendwann Bereiche, sag ich mal, vor allen Dingen, nachdem wir die Wasserstände doch wieder anheben durften. Die wurden dann natürlich noch feuchter, als sie schon vorher waren. Und da kommt man dann selbst mit so einem Traktor dann an seine Grenzen. Ne? So, und dann haben wir überlegt.
Habt ihr denn viele Aufgaben, während das Feld noch so richtig unter Wasser steht?
Nein, also das vermeiden wir. Also, okay. Also einfach, weil das ist kontraproduktiv, sag ich mal, weil ich ja dann in den Boden reinfahre und dann hätte ich eben massive, also wenn denn schon es entsprechend warm ist und die Mikroben aktiv sind, würde ich den Methanausstoß da befördern und würde auch Schäden am Unterboden machen, wo dann das Wasser eindringen kann. Ich bin ja froh, dass ich solche geschlossenen Grasnarben habe mit einem Pflanzenbestand, der sich dann aus dem Wasser rausschieben kann und wenn ich da vorher da drin rumfahre, dann wächst an der Stelle nichts, weil ich das dann kaputt mache.
Also wartet ihr quasi, bis das Wasser wieder wegsickert, um dann dort zu arbeiten?
Genau.
Okay. Also,
und das ist meist so Anfang Juni bis Juli, also es schwankt immer sehr. Ne? Also manchmal ist noch Mitte Juni steht noch 40 Zentimeter das Wasser in den Wiesen, also zum Teil. Auf anderen Wiesen ist es dann schon weniger, also die auch vom Relief her anders sind. Und also das ist immer sehr unterschiedlich. Aber genau, wir warten, bis die Wasserstände so ungefähr so bei 5 bis 10 Zentimeter unter Flur sind. Mm. Und dann fahren wir rauf.
Was würdest du denn sagen, wie teuer war denn die Umstellung bzw. Transformation?
Wenn ich Bestandstechnik habe, die jetzt nicht so schwer ist. Ne? Also ich sag mal, ich habe jetzt Traktoren, die, sag ich mal, so in einer mittleren Gewichtsklasse so bis 7 Tonnen sind, 7, 7,5 Tonnen, dann brauche ich eigentlich, kommt auch immer, es ist immer sehr variabel. Also bei 10 cm Unterflur in einer vernünftigen Grasnarbe reicht in 7 Tonnen Traktor mit 900er Bereifung aus. So, da kann ich fahren.
Die musstest du dir aber schon selber kaufen. Da gab es keine Fördermittel für oder kann man da irgendwie auch was beantragen?
Also wir haben unsere erste Raupe, die wurde auch gefördert. Das hatte das Land Brandenburg. Also deswegen hatten wir den Schritt, also haben wir den Schritt in die Richtung auch gemacht. Wir hatten vorher eine Raupe, die haben wir selber umgebaut, haben da unsere Erfahrungen dran gesammelt, haben festgestellt, dass es funktioniert. Und haben uns dann über die Förderung, sag ich mal, von einem professionellen Umbauer das umbauen lassen. So. Dann haben wir gesagt, so und so. Ich will im Endeffekt einen Traktor auf Ketten haben, so sozusagen. Und dann hat er uns den gebaut mit einer Förderung vom Land, ja.
Okay. Bei mir sickert mein Wissen auch immer nach, also wenn du was erzählt hast, deswegen muss ich nochmal nachhaken, wie ich mir das vorstellen kann mit dem Wiedervernässen. Also ihr hattet dann das Wasserrecht und dann habt ihr Möglichkeiten gehabt, das Wasser aufzuhalten? Und wie ist dann dieser Prozess des Aufhaltens?
Das ist eigentlich relativ einfach. Also wir haben ja hier in aus DDR-Zeiten oder eigentlich schon davor wurden ja Gräben gezogen, die eigentlich für die Entwässerung waren. Und zu DDR-Zeiten eben...
Mit Drainagen. Ihr habt ja auch Drainagen?
Genau. Aber ja. die Drainagen, die sind bei uns fast alle kaputt.
Okay.
Also ansonsten sind es einfach Stauköpfe mit Holzbohlen. Also das ist relativ einfach. Also die existierten alle noch und dann haben wir von unserem Wasser- und Bodenverband, der hier ist, denen haben wir die Aufträge rausgegeben, dass die Stauköpfe wieder in Gange bringen sollen und das sind im Endeffekt einfach bloß U-Profile, also es sind Betonröhren und in den Betonröhren sind U-Profile und da kommen Holzbretter rein.
Okay, also ich kann mir tatsächlich einfach einen Staudamm vorstellen.
Genau, das ist wirklich sehr einfach. Also es ist jetzt nichts Kompliziertes in dem Moment, das ist, was es auch nicht so kostenintensiv macht.
Okay. Und welche Hürden bzw. Herausforderungen gab es denn so bei den rechtlichen Rahmenbedingungen? Ich denke jetzt gerade so an Naturschutz, Wasserrahmenlinien, Bodenschutz. Und ich frage mich auch, wenn ihr was bewässert, bewässert ihr dann nicht vielleicht auch aus Versehen irgendwelche anderen Flächen, die ihr gar nicht bewässern solltet? Also genau. Weißt du, wie habt ihr das in der Hand? So?
Ja, das ist also an sich, also mit dem Naturschutz, Bodenschutz, da haben wir eigentlich gar keine Probleme, weil die wollen ja alle, dass der Boden feucht ist. Mhm. Also das ist jetzt nicht so die Problematik, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind eigentlich eher froh und fragen, ob wir nicht noch mehr machen können.
ehrlich?
Ja, aber mit den Nachbarn war das nicht alles immer so einfach. Also vor allen Dingen so am Anfang, aber man konnte trotzdem mit fast allen reden, ne? So dass man dann sich auf einen Kompromiss dann geeinigt hat, ne? Sie machen zwar nicht mit, aber sie lassen uns das zu und wir hatten in dem Zusammenhang, wo wir das Wasserrecht, also wo in Brandenburg die Moorschonende Stauhaltung, das ist dieses Förderprogramm, eingeführt wurde, hatte man Zugang zu einem Dienstleister, der war kostenlos, der wurde einfach vom Land zur Verfügung gestellt und der hat eben 3D-Geländemodelle erstellt, hat sich die ganzen Staube angeguckt und hat dann gesagt, wenn du das Wasser da so und so hochstaust, dann kriegt der Nachbar und der Nachbar und der Nachbar wahrscheinlich was mit ab.
Ja.
So, und dann musste man sich mit den Nachbarn dann zusammensetzen an einen Tisch und dann wurde das alles erklärt, so wie es dann aussieht. Und dann hat er gesagt, ja, stört mich nicht. Oder eben, der hat gesagt, nee, das möchte ich nicht, was können wir da machen? So, und dann wurden eben Lösungen gefunden an den meisten Stellen. Ne? So,
wie die da heißen? Also welche Lösung gibt es dann?
Also zum Beispiel haben wir an einer Stelle so eine Art Fanggraben. Ja, wir haben die ganzen Quergräben haben wir angestaut, wir haben die Vorflut haben wir angestaut und haben aber zu der Nachbarfläche hin, das war auch ein bisschen so ein Vorteil, weil es einfach zufällig da war. Da war einfach noch ein Graben und dieser Graben wird jetzt so bewirtschaftet, dass der als Fanggraben fungiert. Das heißt also, wenn von uns jetzt Wasser darüber laufen würde, läuft es nicht direkt beim Nachbarn in die Fläche, sondern läuft in diesen Fanggraben und wird dann von da aus dann weggeleitet.
Ja, wie kann ich mir denn regionale Unterschiede bei der Moorbewirtschaftung vorstellen? Ich habe ja gerade eben schon am Anfang gesagt, dass ich von Niedersachsen aus hergefahren bin. Wie sieht es denn zum Beispiel in Niedersachsen aus? Kann ich mir die Moorflächenbewirtschaftung überall so vorstellen wie bei dir hier?
Nein, also gar nicht. Also in Brandenburg, wir haben ja sehr regionale Moore, sag ich mal. Ne? Wir haben jetzt hier das Rienluch und das ist eigentlich...
Wie?
Das Rienluch.
Das hört sich an wie ein Dinosaurier.
Genau, ne? Genau, das ist das Rienluch, weil wir haben ja die Lebensader ist der Rien. Das ist ein Fluss, der hier durchgeht.
Okay.
Und da ist, und eigentlich ist dieses Rienluch bis auf, ich sag mal, irgendwelche Sandlinsen, also wo dann im Moor so Sanddünen waren, eigentlich nicht bebaut. Ne? Also, okay. also da es wohnt an sich, in den Hauptmoorflächen wohnt keiner. Und das ist eben in Niedersachsen ein Riesenunterschied. Ne? Es sind ganz, ganz viele kleinere
Betriebe. Ich muss wirklich nochmal erzählen, wie der Weg hier zu dir her ist. Da sind ja wirklich 4 Kilometer. Ich weiß gar nicht, ist das als Landstraße ausgelegt? Für mich ist das offensichtlich ein Feldweg.
Das ist
so eine Huppelpiste. Ich weiß gar nicht, wie man da mit deinen komischen Raupengeräten da langfahren kann. Da muss man noch Kopfschmerzen haben, weil es einen so schüttelt.
Das ist unsere beste Zufahrtsstraße. Nein. Ja, mit den Raupen, da kann man ja auf der Wiese fahren. Das ist ja nicht so schlimm.
Stimmt.
Nein.
Okay, also aber in Niedersachsen wohnt man.
Genau, genau. Da sind eben ganze Landstriche Moor und da sind eben Dörfer drauf. Da sind, ich sage mal, da sind ja die Moorbauern auch wesentlich kleiner strukturiert.
Ja.
Ich habe da eben ganze Bereiche, da sind links und rechts überall Höfe, die stehen alle im Moor. Und da ist natürlich das Anheben des Wasserstandes, hat natürlich massiven Einfluss auf die ganzen Gebäude, auf die Infrastruktur und so weiter, was hier gar nicht so der Fall ist. Also weil hier einfach an sich in den Mooren nicht so viel ist, wo man so Rücksicht drauf nehmen müsste. Also bis auf ein paar Leute, die dann, sag mal, im Randmoorgebiet angefangen haben zu bauen, weil es damals nicht mit beachtet wurde. Aber in Niedersachsen ist das schon was anderes und vor allen Dingen ist, sage ich mal, dort ja auch mehr intensive Milchviehwirtschaft, ne? Das ist ja, sag ich mal, so ein Steckenpferd der Niedersachsen. Das ist eben das beste Grünland dort. Das ist hier zum Teil mittlerweile auch schon so, weil nur die Niederungen haben noch Wasser, wo richtig was Grünes wächst, der Rest verdorrt. Mhm. Aber eben trotzdem ist es hier alles ein bisschen einfacher, weil eben man nicht so viele Leute hat, die direkt im Moor leben.
Ich würde gerne nochmal, ich habe ja vorhin schon einmal auf die Wirtschaftlichkeit irgendwie eine Frage gehabt, aber ich würde gerne nochmal wissen, merkst du irgendwelche krassen Unterschiede jetzt, nachdem du es wieder bewässert hast? Ich sag jetzt mal wenn man mal auf den Bezug von Biomassemengen oder Produktionszahlen irgendwie schaut, kannst du da irgendwie was messen, was besser geworden ist?
Auf jeden Fall die Biomassemengen. Das ist Fakt, also einfach weil die Pflanzen, die da wachsen, eben wesentlich mehr Biomasse produzieren, daher aber eben wesentlich weniger Nährstoffe haben. Ne? Also das ist die Sache, weswegen eben eine Milchviehhaltung auf wieder vernässten oder auf feuchten Moorstandorten eben ziemlich schwierig ist, weil ich eben nicht die hohen NEL-Zahlen schaffe, sage ich mal, wie so eine Milchkuh braucht in der heutigen Zeit. Das geht also definitiv zurück, die Biomasse geht hoch. Die Nährstoffe gehen auch zurück. Also ich sag mal, also was...
Darfst du eigentlich düngen auf den Flächen?
Nein.
Was darfst du eigentlich? Du darfst nur Bodenbearbeitung machen?
Genau. Ich darf mähen, ich darf schleppen, ich darf mulchen, obwohl ich das an vielen Stellen auch nicht mehr mache. Also vor allem schleppen nicht. Wenn denn nur ganz, ganz sachte, weil durch das Schleppen, was man eigentlich gerne möchte, ist man ja den Boden belüftet. Ne, das ist ja so ein Zweck dahinter. Ist für Moorboden absolut kontraproduktiv, weil ich dadurch auch wieder, ich bringe Sauerstoff in den Oberboden rein und dadurch geht die Mineralisation los und ich verliere wieder am Boden.
Okay.
Ja, das ist so, und das Mulchen machen wir auch, sage ich mal, immer so ein bisschen unter Absprache, zumindest in den Naturschutzbereichen gar nicht. Und an den Randflächen, da schauen wir eben immer auch so ein bisschen hier mit den anderen Verbänden, die hier sind, wie hoch wir mulchen und so weiter. Und ja.
Okay, mich interessiert noch mehr dein Wissen zu den Moorböden. Mhm. Was kannst du uns dazu verraten? In aller Munde ist ja zum Beispiel gerade immer Humusaufbau. Mhm. Kannst du das hier auch mit deinen Moorböden machen?
Nein, man kann faktisch gesehen auf Moorböden keinen Humusaufbau betreiben, weil wir keinen Mineralboden haben.
Mhm.
Naja, also ich habe nur den Ton Humuskomplex, den habe ich nur in Mineralböden. Und Niedermoor oder auch Hochmoor sind eben rein organische Böden. Na, das heißt, ich habe eine Kohlenstoffverbindung, wo dann eben alles Mögliche sich dranhängt. Und diese Böden sind ja im Endeffekt daraus entstanden, dass unter Abschluss von Sauerstoff im Endeffekt das Material, die Biomasse, die da reingefallen ist, sei es Bäume, sei es Schilf oder Gras oder was weiß ich was, vielleicht auch manchmal so eine kleine Moorleiche. So.
Naja,
es wurde alles konserviert.
Ja, True Crime Moor Podcast
genau.
Hier.
Es wird eben alles eben konserviert, man kann sich das so ein bisschen...
Hast du schon mal eine gefunden hier?
Nee, Okay. Hier noch nicht. Wir haben nur unseren Ritter Kalebutz und das ist aber ein Stück in die Richtung da hinten.
Okay.
Aber hier kam...
Maja deckt auf im Jungen genau, Landwirt genau, im Podcast.
Genau, nee, das hatten wir Gott sei Dank noch nicht. Aber man muss sich das ja vorstellen, so Moorboden ist im Endeffekt so ähnlich wie ein Glas saure Gurken. Mhm. Ja, solange die sauren Gurken unter Wasser sind, kann man die hinstellen, 10 Jahre, da passiert nichts mit, so großartig. Kippe ich aber das Wasser ab, dann verfaulen die und sind die weg.
Ja, ja.
Und ähnlich ist es eben mit Moorboden, das ist eben rein organisches Material, was da unter dem Wasser im Endeffekt eben konserviert wurde über ganz viele Zeit. Und wenn das jetzt trocken fällt, na, dann fängt es an, dann gehen Mineralisationsprozesse los, die auch ganz normal sind, also vom Mineralboden her. Nur das da, das wird es eben abgebaut. Ne? Die
Kohlenstoff, der Boden wird wirklich weniger.
Der Boden wird weniger. Die Kohlenstoffverbindung wird aufgebrochen, dadurch deswegen ja auch die ganzen Emissionen aus dem Mond. Das geht dann, der Kohlenstoff geht dann in Verbindung mit Sauerstoff. Ne? Also wenn ich kein Wasser habe, kommt der da im Sauerstoff rein. Das verbindet sich mit dem Kohlenstoff, wird zu CO2, entweicht in die Atmosphäre und die ganzen gebundenen Nährstoffe werden freigesetzt.
Ich muss gerade grinsen, weil es sich zum ersten Mal gelohnt hat, doch Chemiekurse in der Uni gehabt zu haben, weil ich immer dachte, wann brauche ich nochmal diese Zusammensetzung? Mein Gott,
genau.
Heute ja, war der Moment.
Genau.
Schön.
Und da ist, man kann, es ist immer so, ich sage eben so, man kann Mineralboden, den kann ich wieder aufdüngen, da kann ich Humus drauf aufbauen, wenn ich den ausgelaugt habe oder er ausgelaugt ist. Ne, wenn ich den Moorboden verliere oder da der trocken fällt und der degradiert, dann verliere ich den wörtlich. Ne? Also, ja. Also ich ziehe mir mit der falschen Bewirtschaftung im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weg. Das ist so, ne, wir haben Degradationsraten von 1 bis 1,5 Zentimeter im Jahr jetzt im Moment.
Ehrlich?
Ja, ne, was wir so verlieren in Deutschland an Moorboden. Ne, und wenn man sich dann überlegt, dass da mal in Bayern ist das nicht so interessant, die haben teilweise 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter Moorhöhe. Horizont in Niedersachsen, da sind auch mehrere Meter zum Teil, auch weniger. Aber zum Beispiel jetzt Brandenburg ist sehr flachgründig. Wir haben hier in der Gegend teilweise Bereiche, da sind wir bei 40, 50 Zentimetern. Und da kann ich mir ausrechnen, das erlebe ich noch bei den Raten, dass das Moor da weg ist. Mhm. Und dann kommen da irgendwelche Moorfolgeböden hier.
Und warum gibt es dann sozusagen immer noch Landwirtsnachbarn oder Feldnachbarn, die sagen, ich brauche deine Wiedervernässung nicht. Also was haben die für Vorteile davon? Die wollen sich aber nicht umstellen, die wollen die Technik nicht kaufen.
Ja, ich denke mal, ist es an manchen Stellen, also ich werde jetzt nicht sagen Unwissenheit, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so. Also als ich damit angefangen habe, wussten viele gar nicht, was so Moorboden bedeutet. Das hat mittlerweile doch massiv umgeschlagen. Viele Landwirte wissen das. Also da bin ich der ganz feste Meinung, dass es nur noch ganz wenige sind. Die meisten stellen eben einfach nicht um. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen, ist, weil es keine adäquate wirtschaftlichen, oder es keinen adäquaten wirtschaftlichen Ersatz gibt zur normalen Landwirtschaft.
Okay, ja.
Also das heißt, einfach nur so ein Beispiel, ich bin jetzt Milchbauer, habe jetzt gerade, weil ich keine Arbeitskräfte finde, mein Großviehbestand mit 1200 Kühen auf Roboter umgestellt, habe also 3,4 Millionen oder 5 Millionen in meinen Stallumbau investiert. So, und bin also darauf angewiesen, dass meine Kühe Durchschnittsleistung von mindestens 10.000 Liter bringen. So, und dann kommt irgendeiner und sagt, na, du musst aber dein Moor nass machen und leider ist dann nichts mehr mit Weidelgras.
Ja, okay.
So, dann sagt er, na, bist du bescheuert?
Ja, also die hängen wahrscheinlich auch schon an wirtschaftlichen Verpflichtungen.
Genau, so und das müssen sie ja bezahlen in dem Moment. Also auch wenn der sagen würde, ist überhaupt kein Problem. So, dann gib mir einen Ersatz, dann höre ich mit meinen Milchkühen auf oder ich mache nur noch, was weiß ich, wenn ich es kann, nur noch 5.000 Liter. Aber ich muss ja die 5.000, die mir fehlen, die muss ich ja kompensieren.
Ja.
Und das ist ja, sage ich mal, einfach sagen, na gut, dann gibt es den Fördergelder, das will, glaube ich, kein Landwirt. Also,
ja.
Also der will ja davon,
wenn man sich in eine Abhängigkeit bringt.
Genau,
ja.
Man bringt sich in Abhängigkeit und der will ja davon leben, was er tut. So, und da gibt es eben, es gibt noch keinen Ersatz dafür. So, und das ist eben der Grund, weswegen sich ganz, ganz viele da schwer tun. Ich rede ja nun wirklich mit vielen, also weil meine Frau und ich, wir machen auch so Transformationsberatung noch so nebenbei und versuchen Landwirte, die wirklich sagen, nee, wir wollen umstellen, wir müssen umstellen, weil wir sehen das auch. Wie können wir das machen und so. Und die erste Frage ist, na, was machen wir denn? So, mit was verdiene ich mein Geld? Und dadurch, dass da eben das so unglaublich schwer ist und auch die Hemmnisse in der Industrie da noch relativ hoch sind, sagen viele, na gut, ich warte noch. Ich warte noch, lass mal sehen, wenn die ersten Sachen gehen. So, wenn wir da was finden würden, also wir haben ja jetzt ja verschiedene Sachen, die Allianz der Pioniere, wo ja ganz große Player mit bei sind, die vielleicht eben Materialien aus Niedermoor-Biomasse herstellen wollen und so weiter, dann ändert sich das jetzt vielleicht. Also es ist ja jetzt relativ viel in Bewegung mit Mooren, ja, sag ich ja mal. Ne? Also ich sage mal, die erste Veranstaltung, wo ich war, da saßen wir die ersten 2 Jahre immer mit den gleichen 10 Hanseln zusammen und haben uns die Taschen vollgehauen. Ne? So, und auf einmal waren wir unsere erste Veranstaltung, als das so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, da saßen dann auf einmal 300.
Ja.
Also, und dann war das,
also das Interesse wird größer.
Das, ne? Interesse wird massiv größer. Die Landwirte haben das Problem erkannt, aber eben ihnen wird noch nicht, also sie haben nicht die Alternative, sag ich ja mal. Also vor allen Dingen, für uns war das einfacher, wir waren ja schon ein extensiver Mutterkuhbetrieb in dem Sinne, da war das nicht ganz so schwierig.
Da war der Fall nicht so genau, tief sozusagen von
genau,
der Umstellung.
Genau, war das nicht ganz so heftig. Wir mussten zwar auch zusehen, wie gesagt, deswegen haben wir ja diese ganze Thematik im Lohnarbeit und den Heuverkauf, der ja auch, sag ich mal, der Markt ist ja auch nicht unbedingt so der einfachste. Das ging aber alles noch. Ne? Aber ja, wenn ich jetzt gerade investiert habe, Milchviehstelle, ja, ist ja wahnsinnig teuer, ne? Hier alles, was hier mit Tierwohl und.
Ja.
Da haben ja viele Betriebe ja massiv Geld in die Hand genommen, weil sie eben aber auf ihr Betriebskonzept, was sie in dem Moment hatten, setzen.
Ja. Ja.
So, da kann man jetzt nicht einfach sagen, nee, hör auf damit, ja, was du tust. Dann sagt er, okay, dann höre ich komplett auf. So, ne? Und das
was
ist,
würdest du denn, weil ich finde, das passt gerade gut, wie würdest du sie denn ermutigen, ihre Flächen wieder zu vernässen? Also, weißt du, da muss ja irgendwie auch der Grund dann passen
wahrscheinlich. Genau. Warum man es wieder vernässen sollte, liegt, glaube ich, einfach auf der Hand, weil ich ja schon erwähnt habe, wenn man vor allen Dingen an die Folgegeneration denkt, wenn ich weiß, dass ich mit dem, was ich tue, eben jedes Jahr 1 Zentimeter meines Bodens verliere und ich auch einfach irgendwann das nicht mehr entwässern kann, also weil wir haben so einen Break-Even-Point, ne? Also ich sag mal, das Wasser kommt und ich lasse ab, so, dann verschwindet das Moor wieder. Dann kann ich im nächsten Jahr, muss ich das Wasser noch tiefer ablassen und nächstes Jahr wieder und dadurch, und irgendwann kommt der Punkt, dass ich Wasser das nicht mehr ablassen kann.
Ja.
Und dann steht es sowieso unter Wasser.
Okay.
So, und ich habe dann noch, verliere den Boden, oder vielleicht kann ich immer noch weiter entwässern, so, dann habe ich aber vielleicht meinen Sohn, der das weiterführen will. Denn der kriegt dann, kommt an den Punkt, dass entweder das Moor weg ist oder er es nicht mehr entwässern kann. Und dann sagt er, na, du hast es doch gewusst, ihr wusstet das doch alles. Und trotzdem habt ihr immer feste weiter. So, und deswegen denke ich, das ist so ein Punkt, über den man sich wirklich Gedanken machen sollte und sagen, so, na, zumindest für die Folgegenerationen, die noch auf den Flächen vielleicht wirtschaften wollen, sollte man sich überlegen, was kann man machen. Aber wie gesagt, und dann muss man aber eben gucken, wie kann man eine adäquate Alternative finden.
Ja.
Ne, so, und das ist ganz, ganz schwierig. Man kann eben in die thermische Verwertung noch gehen. Also wenn man jetzt, das sind so Systeme, die funktionieren. Ne? Also,
wie meinst du thermische Verwertung?
Also verbrennen.
Okay.
Also,
ja,
man kann die Biomasse sehr gut verbrennen. Das funktioniert recht gut. Gibt es ja auch, also zumindest gibt es ja in Mecklenburg ein Beispiel, gibt es in Brandenburg ein Beispiel. Die Dänen, die Skandinavien haben, die verheizen seit Jahrzehnten Schilf. Ne? Also da gibt es Anlagen zu kaufen, die direkt darauf ausgelegt sind. Also das würde so funktionieren, wenn ich jetzt weiß, okay, da entsteht eine Wärmesenke oder ich habe vielleicht einen Nachbar, der Gewächshäuser hat, der viel Wärme braucht,
okay,
oder
ja,
sowas, dass man versucht, irgendwelche Synergien zu finden, um da vielleicht dann umzustellen oder vielleicht, wenn er sich umhört, es gibt ja mittlerweile doch hier Greifswald-Moorzentrum zum Beispiel, Suko-Stiftung, das sind ja so die Größen, in Niedersachsen ist es 3N, nennen die sich. Die machen auch Versuche mit Rohrkolben, also hier im Tüfer und alles sowas. Die machen Versuche mit Spagnum, ist ja auch alles in Niedersachsen.
Ich kenne auch Zukunft Moor, sagen die
das? Ja, genau. Ja. Zukunft Moor, mit denen habe ich auch schon gesprochen.
Okay.
Und das sind alles so Anlaufpunkte, wo man vielleicht sich Informationen holen kann, sagen, ich habe Interesse, ich habe Fläche, und dann sagen die vielleicht, ja, wir können da oder wir haben da eine Alternative. Das ist ja das, was ich meinte. Ne? Es fehlt einfach diese Alternative und da muss man im Moment noch als Landwirt, der umstellen will, eben hinterherrennen ein bisschen, und das ist eben schwierig. Ansonsten, ja.
Also als Landwirt meintest du gerade, man muss immer den Informationen hinterherlaufen. Hast du den einfachsten Tipp, wie man anfangen kann?
Einfach ins Internet gehen. Wie gesagt, die Greifswald-Mordzentrum ist ein super Ansprechpartner. Wie gesagt, in Niedersachsen ist es 3N, nach dem man gucken kann. Also weil es einfach eben regionale Player sind. In Bayern ist es das Peace Science Center von Weihenstephan. Da einfach schauen, die haben zumindest schon mal so Infos, wo man sagen kann, okay, da könnte ich mich vielleicht irgendwo wiederfinden, wenn auch irgendwelche Projekte laufen, wie gesagt, vor allen Dingen, was jetzt Suko und
ich kann die auch alle mal in meinen Shownotes erwähnen, dann kannst du mir die im Nachhinein nochmal sagen, da müsst ihr nicht alle danach googeln, sondern dann packe ich die in meine Shownotes. Genau. Gerne auch deine dein Beratungsangebot, wenn du möchtest, mit deiner Frau. Was würdest du denn sagen, wie kann denn Politik, Gesellschaft und wir aus der Agrarbranche besser zusammenarbeiten in Bezug auf die Wiedervernässung?
Das spielt alles so ein bisschen zusammen. Also die Landwirte müssen mit der Kommune, also mit den kommunalen Playern sprechen, also alles, was da irgendwie Stakeholder sind, die sollten mit den Umweltverbänden reden, mit den Naturschutzbehörden reden, damit das alles so ein bisschen ineinander greift und zahnt, damit man sich nicht, man fängt irgendwas an und irgendeiner fühlt sich denn vernachlässigt oder auf den Schlips getreten. Das hat man ja leider in diesen ganzen einzelnen Institutionen ist das so. Und wenn man aber alle zusammen miteinander redet, ne, so Kommunikation, sage ich immer, ne, man muss miteinander reden, dann findet man leichter irgendwo hin. Und so sollte das auch bei der ganzen Unterstützung sein. Ne, dass also auch eine Anschubfinanzierung, denke ich mal, muss in den nächsten Jahren kommen, weiterhin. Mhm. Also weil einfach sich
von der Politik her.
Genau, von der Politik her. Also wenn nicht auf einmal irgendeiner mit dem super Produkt um die Ecke kommt, wo jeder mit Geld verdient kann, sag ich mal, dann braucht man das nicht. Ne? Weil wenn ich was habe, was finanziell funktioniert, dann gut, dann muss ich zwar Geld dann in die Hand nehmen.
Keine Ahnung, ich träume davon, dass man davon irgendwelche Schilfpflanzen anbauen kann und daraus dann irgendwelche Kaffee-to-go-Becher.
Genau, zum Beispiel.
Darauf hätte ich jetzt Böcke.
Ja, das haben wir schon gemacht, funktioniert.
Ja, funktioniert?
Das funktioniert, klar.
Aber ist dann einfach alles teuer, oder?
Genau, es ist so, die Problematik ist einfach, es ist alles super innovative Technologie.
Ja.
Ne, so, und die ist eben noch sehr teuer, weil es eben nicht im Großstandard und man muss erstmal mal gucken. Und wir haben ja, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Anbaukultur im Moor, sag ich mal. Also Schilf ist in Ordnung und Typha auch, da wo es hinpasst.
Mhm.
Aber ansonsten ist ja das meiste Moor eigentlich Grünland.
Okay, ja.
So, und das heißt, ich habe da biodiverse Grünlandbestände, was ja auch überall gewollt ist und was ja auch sehr, sehr schön ist. So, aber die wachsen eben, wie sie wachsen. So, und da kann ich zwar ein bisschen über Schnittzeitpunkte, kann ich darauf Einfluss nehmen und so weiter, aber was da so eben wächst und auch Selbstaussamung und alles sowas, aber an sich ist in Grünland, was hier ist, sieht 10 Kilometer schon ganz anders aus. So. Und deswegen ist es sehr divers und auch sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, weil es eben kein, wie die Industrie das momentan gewöhnt ist, ein genormter Stoff, der immer gleich ist über das gesamte Jahr. Das ist unmöglich.
Unmöglich.
Das ist unmöglich. Ja, also ja. Das geht gar nicht so. Und deswegen ist es alles noch sehr, sehr teuer. Das muss erst alles in Gang kommen, denn dann kommt die Technologie von ganz alleine. Also man gucke sich an, wie lange der Mensch mit Holz arbeitet. Da hätte sich der Erste, der einen Baum umgehauen hat, der hätte sich auch nicht trauen können, dass wir jetzt hier Großanlagen haben, die 80 Tonnen in der Stunde verarbeiten.
Ja.
Ne, und wir sind jetzt im Endeffekt noch die Bäume umhauen. Und deswegen muss da auf jeden Fall ein Anreiz, also sei es über Finanzierung oder auch über was anderes, dass also entweder die Industrie den Anreiz kriegt, sag ich mal, sich mit der Biomasse zu beschäftigen, was er jetzt ja zum Teil ist, über die Allianz der Pioniere. Oder eben, man muss den Landwirten die Möglichkeit geben, in innovative Technologie zu investieren, ohne dass sie sich denn, wenn es nicht funktioniert, weil man muss ja immer davon ausgehen, dass es innovativ ist, kann also auch nicht funktionieren. Und dann kann es nicht sein, nur weil der Landwirt das ausprobiert, dass der danach pleite ist. Sondern da muss es dann so sein, dass er sagt, okay, ich mache das. Wenn das funktioniert, dann bin ich als Vorbild für die anderen und die können mir das nachmachen. Oder wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann habe ich vielleicht Zeit meines Lebens verschwendet, sage ich mal.
Aber eine Erkenntnis
und kann dann was anders machen.
Ja.
Und stehe nicht danach vor einen Haufen Scherben.
Ja.
Ne, so, und deswegen muss da definitiv meiner Meinung nach eine Anschubfinanzierung her, was die Technikumstellung, also vor allen Dingen, sage ich mal, Im Moment ist es ja immer so, dass es eben die ganzen Traktoren oder auch, wenn man so weit ist, dass man eine Moorraupe braucht, also ich sage immer, alles, was mit dem Radschlepper zu bewirtschaften ist, sollte mit dem Radschlepper bewirtschaftet werden, sondern erst dann, wenn es nicht mehr geht, dann, okay, dann sollte man auf Raupentechnologie setzen. So. Und aber auch das gibt's alles nicht von der Stange. So, das heißt, ich muss dann immer meinen Landhändler fragen und es sind alles mit extra Kosten verbunden oder eben, wenn ich irgendwas Kleineres, Leichteres haben will, diese leichteren Hangtraktoren, die kann man ja sehr gut dafür umbauen und so weiter, die sind unglaublich teuer, so dafür, so viel, dass sie so klein sind. Und deswegen, da muss also auch den Landwirten das meiner Meinung nach erleichtert werden, ne, weil sie eben sich auch in experimentelles Terrain begeben, weil die Technik ja eigentlich auch nicht 100% für die Moorbewirtschaftung ist,
ja,
ne, sondern es ist immer irgendwas Halbgares, Zusammengebautes aus Teilen, die einfach da sind. So. Und irgendwann hoffe ich, dass sich das auch entwickelt, dass ich also zu meinem Landhändler gehen kann und der hat eben die Standard-Acker-Traktor und sonst was, der, und hat dann aber auch einen Traktor, sagt hier, der ist für die Moorbewirtschaftung. Okay, ne? Wenig Bodendruck, hat aber die gleiche.
Also auch die Technik muss erstmal nachkommen.
Genau, so, dass die auch preiswerter wird.
Ja.
Ne, so, weil jetzt ist fast alles eine Sonderanfertigung oder auch mit Sonderwunsch und das kostet immer extra.
Ja, klar.
Ne,
klar.
Und die Preise, die explodieren sowieso im Moment. Und wenn ich dann noch Sonderwünsche habe, dann explodieren die noch viel, viel mehr.
So. Ja. Vorletzte Frage. Du hast ja hier Fördergelder bekommen. Sind die in jedem Bundesland anders? Also heißt das überall anders oder kannst du bestimmte Fördertöpfe empfehlen, woran man sich irgendwie schon mal wenden kann oder nachforschen kann?
Es gibt landesspezifische Fördergelder. Also ich weiß eben in Brandenburg, das ist eben jetzt die AOK im Moorbodenschutz. In Mecklenburg-Vorpommern ist es moorschonende Stauhaltung, die es da gibt. Ich glaube, die Niedersachsen denken auch über irgendwas nach, genauso wie die Bayern. Da bin ich mir aber gerade nicht so 100% sicher. Es gibt aber zum Beispiel die Moor Futures. Das ist sowas Ähnliches. Das ist ja initiiert von, oh Gott, jetzt lass mich lügen, Rewe? Ich glaube, also auf jeden Fall von irgendeinem Lebensmittelkonzern, der...
die Armen, da setzen sich einmal ein, jetzt wissen wir noch nicht mehr, wie sie heißen. Jetzt wollen wir einmal was Gutes über die erzählen.
Genau, aber das Keyword ist More Futures. So, okay, wenn man danach sucht, dann kommt man da auf die Seite und da kann man im Endeffekt auch, da wird dann das CO2-Einsparpotenzial der Fläche errechnet, wenn man da die Wasserstände anhebt und da kriegt man eben pro Tonne CO2 x Euro und das, da kann man da rüber sich Geld tun, das ist so bundesweit, ne? Also überall verfügbar, das wird dann eben geprüft, ob man das machen kann. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt gerade aktuell, die kommen jetzt immer so Stück für Stück, das sind die ANK Fördergelder, ja, das ist also Aktion natürlicher Klimaschutz, ja, die, cool, die was waren das, 4 Milliarden von Frau Lemke.
Persönlich.
Genau, die jetzt so langsam unter das Volk gestreut werden. Mm. Da war jetzt gerade zum Beispiel, was Technik angeht, der erste Stichtag, da konnte man sich zu anmelden, wenn man jetzt Technik gefördert haben möchte.
Okay, ja.
Ich glaube 60% waren das sogar. Da muss man einfach, nach googeln. Kann ich jetzt nicht so viel Aussagen zu machen, weil man hat von Bundesland zu Bundesland da andere Ansprechpartner. Ich glaube, es soll zwar überall die Rentenbank an sich machen, also die landwirtschaftliche Rentenbank, aber so 100%.
Ich glaube, du hast auch schon wichtige Keywords gesagt.
Ja.
Letzte Frage. Welche Vision hast du mit deinem Betrieb? Weil du hast schon während des Interviews, während der Folge immer wieder gesagt, du denkst in Generationen und ich finde, bei dir merkt man das auch richtig. Was wünschst du dir für deinen Sohn und für deinen Betrieb?
Also schön würde ich das finden, wenn wir einfach irgendwann an einem Punkt angekommen wären, wo ich sag mal, wirklich entweder, zum einen eine kaskadische Nutzung der Biomasse hätte und einfach, sage ich mal, auch eine qualitative. Also das heißt, ich habe jetzt meine Moorflächen, die kann ich beernten. Also ich sage jetzt nicht wie, sondern einfach, ich kann die so beernten, dass es passt, egal was für Wasserstände ich da habe. Und dann habe ich vielleicht auch irgendwo eine Sammelstelle oder ich kann es selber vorkonfektionieren, wie auch immer. Und dann kann ich schauen, dass die Flächen mit der hochqualitativen Biomasse gehen in die Fütterung. Ne, also weil das ist immer noch, meiner Meinung nach, das ist ja das, wir haben die Tiere, die aus Biomasse, die für den Menschen nicht zu verwenden ist, können die daraus Lebensmittel für uns herstellen, sag ich mal so ganz plump. So. Deswegen, da wo die Qualität passt, Fütterung von Tieren. So, dann habe ich die nächste Qualitätsstufe, sag ich mal, die jetzt nicht mehr für die Fütterung so unbedingt gut ist, die geht irgendwo in die stoffliche Verwertung. Sei es für Dämmstoffe, USB-Platten, Plastikherstellung, was weiß ich, gibt es ja verschiedene Sachen. So, alles was daraus kommt, kann wiederverwendet werden für, sag ich mal, weiß ich, Biogasanlagen. Oder es wird voraufgeschlüsselt, erst durch die Biogasanlage, dann habe ich den Faserstoff, der rauskommt und der wird dann zu irgendwelchen Pressformen oder wird zu Biokohle, aber keine Ahnung.
Das ist gerade ein richtig schöner Kreislauf.
Genau.
Wenn alles bezahlbar wäre, wäre das ja ganz...
Genau. So, und das dann immer und dann habe ich zum Schluss noch die Biomasse, die vielleicht überhaupt für gar nichts zu gebrauchen ist. Weil ich sage mal jetzt so, alles was so Landschaftspflege ist oder die Flächen sind so nass, dass da wächst was so gar nicht geht. So, das geht dann, was weiß ich, auch noch irgendwo nochmal entweder in die Verbrennung oder in die Vergasung oder was weiß ich, aber dass ich kein Problem habe, ich mir keine Sorgen machen muss mit der Biomasse, die hier wächst, sondern ich habe verschiedene Qualitäten und die kann ich an verschiedenen Stellen absetzen und dafür verwenden. So, so und damit habe ich dann keinen Stress mehr, dass mir irgendwer sagt, ja, ist zu feucht oder irgendwas, sondern ich kann das und dann eben immer versuchen, die Stoffe nachzunutzen. Ne? Dass das ja. Dann, wenn die Leute es benutzt haben oder man versucht eben Synergien zu erschaffen in dem Moment, dass ich auch, sag ich mal, so eine Idee gab es ja auch mal aus Dänemark, ne, dass man zum Beispiel aus der Biomasse die Proteine erst entzieht, also es sind ja nicht viele drinne, aber dass man die Proteine eben extrahiert, daraus hochqualitatives Tierfutter herstellt und aus dem Rest, dem, sag ich mal, dem Nullmaterial, was dann übrig bleibt, dass das dann in die Textilwirtschaft geht oder in irgendwelche anderen stofflichen Kreisläufe, so dass das dann eben noch weiter genutzt wird und wenn ich dann was weiß ich, wenn es im Hausbau ist, nach x Jahren, wenn es rausgerissen wird, dann kann das wieder irgendwo einfach auch Biogas oder wird geschreddert und nochmal, also da, ne, das ist ja weit in der Zukunft, aber so, dass man wirklich dann die Biomasse eben wirklich frei nutzen kann. Das wäre das.
Das macht Bock auf Zukunft. Ich möchte mich gerne bei dir bedanken, Sebastian. Vielen, vielen Dank.
Ja,
ich nehme richtig viel mit. Ich merke auch immer in meinen Fragen selber, dass ich so denke, okay, wo fange ich da jetzt an? Weil ich habe so wenig Wissen darüber. Es hat mir jetzt selbst schon richtig viel gebracht. Also vielen, vielen Dank.
Und wie schon erwähnt, dieser Podcast ist eine Maßnahme der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Weitere Informationen zu Fördermöglichkeiten und Aktivitäten der FNR zum Thema Moorbodenschutz stehen unter http://moor.fnr.de bereit. Und natürlich findet ihr diesen Link auch in meinen Shownotes.
Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich wieder aufs nächste Thema. Und wir sagen beide Tschüssi.
Tschüss.